Dass im Laufe der letzten, ja, vielleicht sagen wir so, letzten 2 Jahre insgesamt vielleicht jetzt 80, 90, 100 Iraner, also Flüchtlinge aus dem Iran zu uns gekommen sind. Es sind noch wesentlich mehr gekommen, aber von den ungefähr 80 Leuten, die zum Glauben gefunden haben in den letzten 2 Jahren, ja, und das ist also phänomenal. Das ist nicht alles so, dass die alle bei uns jetzt den Glauben gefunden haben, sondern entweder schon angefangen haben, im Iran zu glauben oder auf ihre Reise hierher oder dann in der Jesusgemeinde, währenddessen wir Alpha-Kurs gemacht haben. Aber es ist trotzdem faszinierend zu sehen, ja, so, ich meine, ich kann mich ja daran erinnern, wir haben da für diese geschlossenen Länder, ja, für diese Volksgruppen, wo kein Missionar hin konnte, für so lange gebetet. Und jetzt ist das so faszinierend, ja, allein bei uns. So viele Leute, die auf tollste Art und Weise zum Glauben gekommen sind. Also Jesus macht wirklich richtig spannende Sachen. Ich muss aufpassen, dass ich mich verzettle, ja. Nur so ganz kurz so, ja, so einer von mir. Ich mag das so, weil ich darf die Taufgespräche machen, ja. Und dann müssen sie mir halt in Anfang müssen dürfen mir erzählen, ja, wie sie zum Glauben gekommen sind, ja. Und einer von denen, so ein großer Digger, ja, so, er hat gesagt, er volontiert jetzt mein Bodyguard zu sein, ja. Also er kommt und erzählt mir, Entschuldigung, dass er einen Traum gehabt hat von einem riesengroßen Löwen, der auf ihm zugekommen ist. Also der war 3 bis 4 Mal so groß wie er. Und dieser Löwe ist zu ihm gekommen, hat seine Mähne genommen und hat ihn eingeladen, in seiner Mähne zu kuscheln. Ja. Und das erzählt er mir da so, ja. Und dann sagt er, und ich bin aufgewacht mit den schönsten Gefühlen. Und das war so toll. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Und mir ging es so gut dabei. Ja. Und was ich denn denke, was das ist. Ja. Und dann habe ich ihm zuerst so ein bisschen auf der Offenbarung gezeigt, dass Jesus der König, also dass der Löwe das Symbol ist, danke, Mani, dass der Löwe das Symbol in der Offenbarung ist, also überhaupt in der Bibel, für den König der Könige, für Jesus Christus. Und dann, weil ich so ein bisschen ein Narnia-Fan bin, habe ich so aus meinem Bücherschrank so die Chroniken von Narnia rausgeholt und habe ihm gesagt, guck mal hier, das ist so, was passiert, wenn Leute Jesus begegnen, wenn sie Aslan begegnen, ja, dem großen Löwen. Und dann lese ich ihm und sage, guck mal hier, wenn die den das erste Mal sehen, dann ist der so gewaltig, die wollen vor Furcht erzittern, ja, die wollen im Boden versinken, weil sie so vor ihm fürchten, so gewaltig ist er. Und dann sagt er, ja, das ist der Löwe, von dem ich geträumt habe. Und dann habe ich ihm gesagt, aber dann ist das so, ja, dann gucken die ihn an und er ist so attraktiv und er ist so begehrenswert, dass man am liebsten in seine Mähne reinrennen will, um mit ihm zu kuscheln. Und dann sagt er, ja, das ist der Löwe, das ist der Löwe, von dem ich geträumt habe. Und das ist einfach so schön, ja, zu erleben. Und letzten Monat haben wir 18 Iraner getauft und diesen Monat, nee, letzten Monat 19, diesen Monat 11. Und es sind schon wieder, keine Ahnung, fast 20 auf der nächsten Taufliste. Und ich habe halt gesagt, ich bringe mal ein Video mit, was die nach der Taufe gemacht haben. Ganz spontan, ja, keiner hat sich hingesetzt und hat gesagt, jetzt machen wir mal ein Programm für Jesus oder so. Sondern ganz spontan haben die nach der Taufe, haben die ihre Taufe gefeiert. Und da habe ich so, keine Ahnung, 30 Sekunden mitgebracht, wie die da ihre Taufe gefeiert haben. Gut. Ist auch gut, wenn es ein bisschen dauert, dann. Komm wieder ein bisschen runter. Jetzt klappt's. Super. Brauchen wir nur noch einen Ton. Und dann. Ja, so von Leuten, die vor einem Jahr Jesus noch nicht kannten, ja, nicht wussten, worum es im Leben geht und jetzt einfach Jesus gefunden haben. Und so diese Freude in ihrem Herzen ist einfach total faszinierend zu sehen. Gut, okay. Vielleicht können wir jetzt zu der PowerPoint umswitchen. Wir haben zusammen tatsächlich die ersten 8 Kapitel des Römerbriefs geschafft am Wochenende. Und der Held des Tages war nicht ich, dass ich das geschafft habe, sondern dass ihr das geschafft habt, ja? Durch die 8 Kapitel dadurch. Und was wir inhaltlich gesehen haben, ist, dass Gott aus seiner großen Liebe und seiner großen Gnade uns frei gerechtfertigt, ist, dass wir jetzt schon eine absolut sichere Hoffnung und eine absolute Vorfreude auf das haben können, was uns erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Wir können nicht sogar als Christen, sondern wir sollen auch als Christen mit dieser Gewissheit, mit dieser Erwartung, ja, auf den Himmel leben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es wieder zurück zur PowerPoint kriegen. Ansonsten, wer es in der Bibel mit hat, ihr könnt ja schon mal blättern zum Römer 5, Kapitel 1 und 2. Ich weiß, die Gemeinden sind so faul geworden, ja, seitdem es PowerPoint gibt, ja, so, meine Bibel, wo ist die denn, ja, so, keine Ahnung. Ist schon richtig peinlich bei uns, ja, im Fundbüro, wie viele Bibeln da rumliegen, ja, und keiner vermisst sie. Okay, wenn wir jetzt noch ein Stück weiter zuvor gehen, auf die erste Folie. Genau, super, ganz große Klasse. Okay, das war ein Text, den wir uns angeguckt haben, Römer 5, Kapitel 1 bis 2,5, Verse 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, Christen leben damit, sich zu rühmen, ja, durch das Leben zu gehen und zu sagen, hey, freust du dich auch, ja, auf das, was uns erwartet, ja? Und wenn du jemanden hast, der hoffentlich ein begeisterter Jesus-Nachfolger ist, ja, dann müsstest du so ein Stück Funkeln in seinen Augen sehen und müsstest sagen, ja, irgendwie so, ja, man kann es kaum erfassen, man kann es nicht in Worte fassen, ja, aber irgendwie so, wir haben ein Stück von der Mini-Herrlichkeit Gottes geschmeckt, ja, das, was kommt, ist genial, ja. So, das ist eigentlich normales Christenleben, diese Vorfreude auf das, was kommt, ja. Aufgrund dessen nicht, dass wir so nette und tolle Leute sind und Gott uns mit ewigem Leben belohnt, sondern aufgrund dessen, dass er uns mit großer Gnade beschenkt. Ich weiß, vielleicht geht es euch oder bestimmt geht es euch genauso wie mir. Ich ertappe mich immer wieder, ja, was für ein Schlumi ich eigentlich bin. Ja, ich denke, ich bin der Held der Nation, ja. Und ich kann mich genau daran erinnern, ja, an unsere, als Nadja, meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, ja, ich habe ihr versprochen, ich liebe dich in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, ja, wenn du gesund bist und wenn du krank bist, ja, immer bin ich für dich, ja, und ich habe es auch gemeint. Ja. So, jetzt war Nadja mal krank, ja, und Gott hat gesagt, das testen wir mal, ja. Oh, ja. Und ich soll den Abwasch machen, ja. Obwohl ich müde war, ja. Ich habe so eine Flappe gezogen, ja. War so schlecht drauf, ja. Und es war nur der Abwasch, ja. Und manchmal entdecke ich mich, ja, und denke mir, meine Güte, ja. Dann irgendwo komme ich wieder zu Sinn, schaue mich selber an und denke, hey, du bist ein Pastor, ja. Du darfst das nicht. Du bist ein Christ, ja. Was ist mit dir los? Und dann gucke ich auf mich selber drauf und denke mir, oh, preist den Herrn, dass es Gnade gibt. Ja. Preist den Herrn, dass Christus mit seiner Gnade riesengroß über unser Leben ist. Ja. Weil wir sind alle Schlumis. Ja. Und wenn es nicht für seine große Gnade wäre, ja, dann ja, weiß ich auch nicht, wo wir hinkommen würden. So, aber Gott möchte, dass wir dieses Gefühl haben, ja, dass er uns begnadigt, dass es ein Privileg ist, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdienen. Und ich möchte einfach heute so ein bisschen mit euch über diese zukünftige Herrlichkeit sprechen, die uns erwartet. Weil das scheint im Römerbrief, ist das eines der größten Motivatoren, den Paulus aufschreibt, die unser Christenleben prägen. Ja? Wir sollen nicht einfach nur so nüchtern mit Regeln durch das Leben gehen, sondern eine Freude, eine Erwartung, ja, wer Christus für uns sein wird, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ja, soll unser Leben begleiten. Und es ist einer unserer Motivatoren, ist einer unserer Highlights des Lebens, einer unserer Vorfreuden, die uns begleiten sollen und die uns Kraft geben für den ganz normalen Alltag. Und jetzt haben wir allerdings ein bisschen ein Problem. Ja? Ich soll über etwas reden, ja, von dem ich ja eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, ich soll über etwas reden, was eigentlich überhaupt nicht in Worte zu fassen ist. Und vielleicht ist das ist so ein bisschen so, mal sehen, ob das jetzt das nächste Video klappt. Ich zeige euch mal ein Video, ja. Und ihr guckt euch einfach mal das Video genau an. Und ich zeige euch das Video, weil mein Vater und meine Mutter, die sind Uhrmacher. Und ich bin damit aufgewachsen, als kleines Kind so ins Bett zu gehen und einzuschlafen, indem ich mit verschiedenen Uhren mir so ans Ohr gelegt habe und dieses unterschiedliche Ticken mir anzuhören. Und ich war schon als 8-9-Jähriger begeistert davon, wie unterschiedlich Uhren ticken können. Dieses so. Und guckt euch das mal an und ich gebe euch danach eine kleine Aufgabe. Also genau hingucken, ja? Okay, habt ihr es gesehen? So, und jetzt beschreibt mir mal, was ihr gesehen habt. Okay, noch jemand? Ja, mein Vater wäre jetzt tief enttäuscht von dir. Ein Uhrwerk. Das ist doch kein Uhrwerk. Das ist die Grand Complication von Lange und Söhne aus Glashütte, ja. Das ist die Präzision an sich, ja. Das ist jede einzelne Schraube handgefertigt. Jede Unruhe persönlich von einem Uhrmacher gefertigt. Einmal zusammengebaut, wieder auseinandergenommen, handgeschliffen und wieder zusammengebaut. Grand Complication. Und selbst meine Worte, ja, können das nicht erfassen, ja. Was das ist, das dauert, keine Ahnung, ich glaube 9 oder 10 Monate, ja, diese Uhr herzustellen, ja, Vollzeit für mehrere Uhrmacher. Und man kann das einfach nicht rüberbringen, ja. Wie willst du jemand, der nicht da war, jetzt erzählen, was du gesehen und was du gehört hast? Dieses Zusammenspiel, ja, zwischen den unterschiedlichen Schräubchen und diese Diamanten, die da eingebaut sind, ja. Und wenn das bei einer Uhr so ist, ja. Wie viel mal mehr wird das jetzt so sein, wenn wir über Herrlichkeit reden, wenn wir über Himmel reden? Ja? Und das Problem ist aber so ein bisschen, Gott fordert uns auf. Er sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13, dass wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen sollen, die uns gegeben werden wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, wir müssen darüber reden, wir sollen uns gegenseitig darüber anfeuern. Und gleichzeitig, ja, geht es mir und dann dir auch so, wenn du das dann in einer Kleingruppe, in deinem Hauskreis machen sollst, ja. Uns geht es so ein bisschen wie als Heraklius, der Nachfolger von Augustinus, dem größten Kirchenvater der Kirchengeschichte, ihn abgelöst hat und dann auf die Predigerkanzel gekommen ist. Dann hat Heraklius gesagt, 430 nach Christus, der Schwan ist still und die Grille zirpt. Ja? Er hat so gesagt, Augustinus, das war der Schwan. Wenn der Laute von sich gegeben hat, dann ist das, hat das geschallt, dann war das klar und deutlich. Und ich bin so eine kleine Grille, die macht so zirp, zirp. Ja? Und soll was von der Herrlichkeit Gottes erzählen. Ja? Also er war sich von seiner inadäquaten Möglichkeiten total bewusst. Und da bin ich mir auch, wenn ich heute stehe. Ja? Und trotzdem sollen wir darüber ein bisschen reden. Und die Hoffnung ist einfach, ja, dass Gott, währenddessen wir uns einfach die Bibelstellen angucken, die über die zukünftige Herrlichkeit sprechen, dass Gott dann mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt und in uns so ein Stück was anzündet, ja, so ein Stück Geschmack gibt, ja. Das alles, was wir jetzt so machen können, ja, ist, wir können euch so die Menükarte von außen so zeigen, so, das gibt's, ja. Und in der Hoffnung, ja, dass Jesus kommt und in unserem Herzen was lebendig macht und wir so einen kleinen Mini-Geschmack davon bekommen, wie es ist. Okay, also, Verherrlichung. Was ist Verherrlichung überhaupt? Verherrlichung im Endeffekt ist die Idee, dass wir mit unserem erneuerten Auferstehungskörper in Ewigkeit Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht genießen werden. So in einem Satz. Und Verherrlichung passiert in zwei Schritten. Jetzt einfach mal so nur ein bisschen so zur Theorie. Da muss es irgendwo eine Folie geben. Da steht erster Schritt der Verherrlichung. Gut, ihr guckt das schon. Und zwar, achso, da ist ein Bibelvers. Von Philipper 1, Vers 21 bis 23. Der erste Schritt passiert folgendes. Wenn Jesus noch nicht wiederkommen sollte, super, große Klasse, wenn Jesus noch nicht wiederkommen sollte, wenn du stirbst, erleben wir oder erlebst du den ersten Schritt der Verherrlichung. Du wirst in die Gegenwart von Jesus kommen, ohne deinen Auferstehungskörper, sondern dein eigentliches Ich, das Zentrum, wer du bist, wird in die Gegenwart Gottes kommen und wird schon in dem Augenblick Christus bewusst genießen. Das sehen wir unter anderem im Philipperbrief, als Paulus schreibt, Leben ist für mich Christus, Sterben Gewinn. Also nicht, weil er sterben will und das alles eine tolle Sache ansieht, ja, sondern weil in dem Augenblick, wo er stirbt, er etwas Gewaltiges, Phänomenales erlebt und deshalb sagt er, Sterben ist kein Verlust, obwohl er alles verliert, was er bisher in dem Augenblick an Gutes kennt. Er verliert seine Freunde, er verliert alles gute Essen, er verliert alles Geld, was er sich angespart hat, sein E-Bike und was immer er hat, ja, seine ganzen Hobbys, ja, er verliert im Augenblick des Sterbens alles, aber weil er etwas bekommt, was über die Maßen hinaus größere Freude in seinem Herzen bewirken kann, als alle Hobbys, als alles Wertvolle, was wir auch gerechterweise in dieser Welt haben und was Gott uns auch gönnt, ja, weil er etwas überdimensional Kostbares bekommt. Im Augenblick, wo er stirbt, kann er sagen, Sterben ist Gewinn für mich. Und er führt weiter aus und sagt, wenn das Leben im Fleisch mein Los ist, bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Also wenn ich lebendig bleibe, habe ich die Chance, andere Leute zu Jesus zu führen. Und ich wüsste nicht, was ich wählen soll. Wenn du mich jetzt mal so fragst, Mensch, Paulus, entscheide dich mal, was ist denn dir lieber so, im Gefängnis umgebracht zu werden oder freigesetzt zu werden? Er sagt, oh, hätte ich echt Entscheidungsschwierigkeiten, wenn ich so an die beiden Möglichkeiten denke. Und dann sagt er, ich werde von beiden bedrängt. In beiden Seiten sehe ich total positive Sachen drin. Eines aber weiß ich. Eigentlich hätte ich Lust abzuscheiden, also meinen Körper zu verlassen und bei Christus zu sein. Denn das ist weit besser. Ja, das heißt, er sagt, in dem Augenblick, wo ich sterbe, wo der Kopf mir abgehackt wird, bin ich bei Christus und dieses Phänomen, bei Christus zu sein, übertrifft jede Erfahrung und alles, was wir auf dieser Welt erleben, kosten und schmecken können. So, erster Schritt der Verherrlichung. Vielleicht können wir einfach zwei Folien weitermachen. Der zweite Schritt der Verherrlichung, das zweite Folie. Weil den Marathon mit Römerbrief haben wir schon durch, den möchte ich euch nicht noch zutrauen. Deshalb tun wir einfach mal so ein bisschen, machen wir so ein bisschen weiter. Im Römer Kapitel 8 schreibt Paulus, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt und dass auch wir in uns, die wir so die Verheißung des Heiligen Geistes in uns haben, so wie eine Art Pfand, dass wir in uns seufzen und wir die Sohnschaft erwarten, die Erlösung des Leibes. Das heißt, obwohl wir erwarten, ja, wir sind nicht dazu geschaffen, so als körperlose Geisteswesen letztendlich in alle Ewigkeit irgendwo dahin zu schweben, sondern Gott liebt Materie, er hat Materie gemacht, dein Körper ist gut, ja, und der muss nur ein bisschen erneuert werden, um in der zukünftigen Welt zu leben. Und der zweite Schritt der Verherrlichung passiert, wenn Jesus wiederkommt und alle Leute, die zu dem Augenblick leben oder die schon gestorben sind, bekommen einen neuen Auferstehungskörper. Dein Körper wird umgewandelt, er wird ein bisschen ähnlich sein zu dem, was schon da ist, und trotzdem wird es ganz anders sein. Ja, er wird umgewandelt werden, er wird erneuert werden, und du wirst einen glorreichen Auferstehungskörper haben, der ganz fantastisch ist und der dir die Möglichkeit gibt, etwas zu erleben, zu erfahren, zu schmecken, was du jetzt mit deinem Körper noch nicht schaffst. Wir haben auch, glaube ich, gestern darüber geredet, als Mose zu Gott gebetet hat und gesagt hat, zeige mir deine Herrlichkeit. Dann hat Mose zu ihm gesprochen, ist ein guter Wunsch, ich weiß, das ist dein Herzensanliegen, das ist das, was das Herz eines jeden Menschen glücklich macht. Aber Mose, es geht nicht, es funktioniert nicht. Dein, in Anführungsstrichen, vergammelter Leib, ja, so wie du jetzt lebst, deine Existenz als normaler physischer Mensch, ja, kann das nicht ertragen. Es ist einfach zu viel des Guten. Ja, das ist wie wenn du so ein Stromnetz hast, ja, wo so die Güte Gottes und die Faszination Gottes da durchfließt, ja, und da ist so richtig Kabums drauf. Und du kommst mit so einem kleinen Telefondrehtchen und sagst, so könnte ich auch mal bitte anzapfen. Ja. So, das funktioniert nicht. Ja. Unser Körper braucht eine neue Art von Qualität, um die Herrlichkeit Gottes so von Angesicht zu genießen. Deshalb musste Gott zu Mose sagen, pass mal auf, du kannst das im Moment noch nicht ertragen, aber das, was ich dir gebe, ist, du versteckst dich hier hinter dem Felsen und dann zieh ich an dir vorbei, ich rufe über dich aus, wer ich bin, ich rufe meinen Namen aus, offenbare dir meinen Charakter, und du kannst wie so ein bisschen so die letzte Quasselflosse, ja, so den letzten Faden von meinem Gewand sehen, so von meiner Herrlichkeit. Und das machen sie dann, und Mose sieht das, und als er den letzten Faden des mächtigen Gewandes der Herrlichkeit Gottes um die Ecke biegen sieht, ja, war das schon so viel, dass er zu Boden fällt und Gott anbetet und sagt, wow, Gott, du bist so fantastisch, wunderbar, einmalig gut. Aber mehr ging nicht. Mehr hätte Mose nicht ertragen und mehr hättest du nicht ertragen. Deshalb brauchen wir einen neuen Auferstehungskörper, und den bekommen wir in dem Augenblick, wo Jesus wiederkommt. So. Und ja, hier habe ich euch mal so ein bisschen, so, jetzt müssen wir mal anfangen, so ein bisschen, Gott, gib mir so ein bisschen, lass es nicht einfach nur so deutsche, theoretische Worte sein, sondern lass so ein bisschen meine Vorstellungskraft in was in mein Herz fallen, ja, so, wie wird dein Auferstehungskörper sein? Paulus beschreibt ihn im 1. Korinther. Nee, noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Noch weiter zurück, aber da kommen wir gleich hin. Ja, gut. Dein Auferstehungskörper. Im 1. Korinther Kapitel 15 sagt Paulus, so ist auch die Auferstehung von den Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, also das Sehen ist die Idee von dem Tod. Dein alter Körper stirbt, geht in die Erde und was Neues muss auferstehen. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen Menschen tragen. Ihr seht, was Paulus hier macht, ist, er benutzt immer zwei Kontraste. Und das Erste, in dem Ersten beschreibt er immer so, wie du jetzt aussiehst. Ja? Also beschwer dich nicht, wenn wir uns dann verabschieden und ich zu dir sage, ja, okay, du siehst aus wie in einem vergänglichen, unehrlichen, schwachen, natürlichen Leib hättest, ja. Dein Körper ist gut, ja, Gott hat den gut gemacht, ja, aber im Vergleich zu dem, was kommt, ja, beschreibt Paulus, das ist ein Körper der Unehre, es ist nicht, dass da was falsch ist, es ist nur der Kontrast zu dem, was kommt, das ist so phänomenal und so einzigartig, dass er sagt, das, was du jetzt hast, ja, das ist vergänglich, das ist vergammelig, ja, und das, was neu kommt, ist faszinierend und herrlich. Ein Auferstehungskörper wird so ein bisschen sein wie der, den du jetzt kriegst. Du kriegst nicht was völlig Neues. Ja? Ich werde dich wahrscheinlich wiedererkennen. Ja? Aber das Wiedererkennen wird nicht sehen, ja, hey Daniel, hey, diese Glatze, die kenne ich. Ja? Sondern es wird irgendetwas, so diese Faszination sein, diese Mischung zwischen, ich weiß, ich werde Daniel ansehen und werde sagen, Mensch, warte mal, Daniel! Ja? Und gleich soll ich sagen, ich weiß, du bist, aber ich kann es nicht glauben, dass du es bist. Ja, meine Güte, siehst du gut aus. Ja, ich weiß auch nicht, wie das Gott macht. Ja, er sagt, es ist derselbe Auferstehungskörper. Ja, wir werden einander erkennen, wir werden einander sagen, hey, Buddy, ja. Und gleichzeitig sagt C.S. Lewis, und der gibt es durchaus, ich denke, durchaus korrekt wieder, er sagt, er hat Respekt vor jedem Menschen, auch wenn er nicht Christ ist. Weil jeder Nichtchrist hat auch das Potenzial, sich zu bekehren. Und wenn er sich bekehrt und er sagt, dann wird dieser Christ einen neuen Auferstehung, dieser Mann einen Auferstehungskörper kriegen. Und C.S. Lewis hat gesagt, wenn ich diesen Menschen jetzt begegnen würde mit seinem neuen Auferstehungskörper, der würde so wertvoll und so kostbar sein, wir würden ihn anbeten. Es ist einfach, es spiegelt so ein bisschen das wieder, was kommt, ja, so im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, werden wir in unserer ganzen neuen Dimension erfahren, auch in unserem natürlichen Sein, wie das sein würde. Und ich habe hier, mir hat ein bisschen Jonathan Edwards geholfen, der hat darüber geschrieben, wie es im Himmel sein wird, und ich habe einfach mal ein paar Zitate mitgebracht, vielleicht können wir zur nächsten Folie gehen. Jonathan Edwards sagt, Gott kann Materie entwerfen, die in der Lage ist, eine andere Art von Genuss in den Sinnen zu vermitteln und das in einer Weise und einem Grad, die für uns nicht vorstellbar sind, die wesentlich hinreißend oder wie wesentlich hinreißend und exquisit diese Genüsse sind. Das heißt, Jonathan Edwards hier sagt, im normalen, einfachen Deutsch jetzt wieder, Gott kann in dem Auferstehungskörper uns neue Art von Sinnen geben, die wir noch gar nicht kennen. Wir kennen nur Hören, Sehen, Schmecken und Fühlen. Und er sagt, wer weiß, was es noch alles gibt, von denen, die wir noch gar keine Ahnung haben. Und unser neuer Auferstehungskörper ist in der Lage, exquisite Genüsse zu empfinden, auf die Art und Weise, von denen wir noch keine Vorstellung haben, dass es die gibt. Ich denke, durchaus möglich. Also so ein bisschen Spekulation, aber ja, macht ja nichts, ja. So mal ein bisschen träumen wäre ja gar nicht so schlecht, ja. So, nächste Mal, Jonathan Edwards. Ah, das ist auch ganz interessant. Mich hat vor, als ich Christ geworden bin, das war in Kapstadt, in Südafrika, inzwischen schon fast 20 Jahre wieder her, war ich vielleicht nur so ein oder zwei Monate Christ und ich habe ein paar andere Christen getroffen und wir sind wandern gegangen und wir unterhielten uns so über den Himmel. Ja? Und ich hatte ja keine Ahnung von überhaupt nichts. Ja? Und dann fragt die eine Schwester mich, wir wandern so da am Tafelberg und ich frage sie mich, und Dirk, was denkst du, wie es im Himmel sein wird? Ja? Und ich so, ach du Mist, ja, was sagst du denn jetzt? Ja? Und dann so, eine Sache habe ich schon gelernt gehabt, ja, in dem Monat, in dem ich Christ war, man kann ja mal Gott fragen, vielleicht sagt er ja irgendwas, ja, und ich sage so, Gott, was denkst denn du, ja, wie wirst denn so sein, ja, und ich hatte irgendwie so ein Bild vor meinen Augen, ja, und sagte zu ihr dann, du weißt ja was, ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Ich stelle mir das da vor, ein Haufen junge Leute, ja, die sind so frisch und jugendlich und voller Leben, ja, und dann guckt die mich an und sagt, das sind nicht nur junge Leute, das sind auch alte Leute, ja. Und ich dachte so, naja, na gut. Okay, wir reden später drüber, ja. Und dann, keine Ahnung, 10 Jahre später lese ich Jonathan Edwards, ja. Und ich lese ihn und sage dir, danke Johnny, ja. Ich habe was gespürt und du hast es aufgeschrieben. Ich glaube, ich lag gar nicht so falsch. Jonathan Edwards sagt, im Himmel ist es genau umgekehrt als auf der Erde. Denn dort werden, je mehr Zeit vergeht, werden die Dinge jugendlicher und noch jugendlicher. Das heißt, vitaler, rüstiger, eleganter und noch more beautiful, noch hübscher, noch angenehmer. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ja, das war gar nicht so blöd, wenn diesen jungen Leuten, die ich mir da gedacht habe, ja, hat nichts damit zu tun, ja, dass wir nicht weiser werden. Ich glaube, wir werden in alle Ewigkeit immer weiser werden. Und Weisheit wird etwas Angenehmes und Faszinierendes sein, was jeder von uns besitzen wird. Und gleichzeitig, unser Körper hier wird immer gammeliger. Ja? Ich muss auch meine Haare immer mehr suchen, ja? Wo die denn hin sind. Und im Himmel, sagt Jonathan Edwards, es wird nicht nur statisch sein, im Himmel werden unsere Körper immer jugendlicher, immer frischer, immer vitaler, immer mit noch mehr Kraft und Lebensenergie. Genial, das Ding, hä? Also ich freue mich echt drauf. Haben wir noch mal Jonathan Edwards? Wir gucken mal, ob wir noch einen Jonathan Edwards haben. Nee, haben wir nicht mehr. Gut. Kommen wir zum nächsten, von deinem wunderbaren Auferstehungskörper zum nächsten Punkt im Himmel. Eine Sache, die wir im Himmel genießen werden, ist eine perfekte Gemeinschaft mit den Heiligen. Das war etwas, übrigens, es geht jetzt nicht so in der Reihenfolge, was am wichtigsten ist, sondern ich habe einfach mal so ein paar Bibelstellen hier und da rausgesucht und habe gedacht, wow, da ist was Interessantes dabei. Ja, das hat mich in der letzten Zeit fasziniert und das will ich euch einfach so ein bisschen weitergeben. Hier ist ein sehr interessanter Gedanke da drin. Im 1. Thessalonicher 4 schreibt Paulus, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenden keineswegs zuvorkommen werden. Und dann geht es weiter. Auf der nächsten Folie. Denn der Herr selbst wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was ich schon immer gesehen habe, war Folgendes. Im Zentrum unseres ewigen Glücklichseins wird sein, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also das war mir schon lange klar, ja, dass das Paradies nicht so ein Ort ist, wo einfach nur es alles schön wächst und man nicht viel machen muss und einfach, keine Ahnung, die Freizeitangebote und das Essen einfach nur so auf einen Zug geflogen kommen. Ja. Ich habe schon immer dieses Gefühl und diese Gewissheit gehabt, was auch die Heilige Schrift sagt, dass im Kern dessen, was den Himmel macht, die Gegenwart des Herrn Jesus Christus ist. Kern dessen, ja, ohne dessen, es gibt keinen Himmel. Es gibt keinen Himmel ohne die Schönheit Christus. Ja. Im Kern wird immer es sein, Jesus zu genießen. Und davon war ich schon immer überzeugt. Und hier kommt aber noch eine interessante Komponente dazu, wo ich mir gedacht habe, wow, jetzt fällt es mir erst ein. Ja? Es war erst vor 3 oder 4 Monaten, ich bin in Taiwan und ich lese das und ich merke plötzlich, warum die Thessalonicher eigentlich trauern. Die trauern, weil sie ein geliebtes Familienmitglied verloren haben. Da sind Leute aus ihrer Familie, aus ihrer Gemeinde, sind schon gestorben. Ja? Und jetzt trauern die und vermissen die Leute. Und dann schreibt Paulus und sagt, ich möchte nicht, dass ihr trauert wie die Leute, die keine Hoffnung haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer nichtchristlichen Beerdigung warst, aber das ist wirklich ein Trauerspiel. Ja. Oh. Ja, diese Hoffnungslosigkeit, jedes Mal diese großen, geweiteten Augen und dieses was, und das war es jetzt. Ja. Und Paulus sagt, ich möchte nicht, dass ihr so trauert. Und ich möchte, dass ihr mit Hoffnung trauert. Trauern ist gut, ja. Trauern, den Verlust zu trauern, ist eine super Sache, ja. Wenn wir überhaupt nicht trauern, wenn jemand gestorben ist in unserer Mitte, war irgendwas falsch, ja. Also ich habe irgendwann mal so ein Video gelesen, das hat zwar jetzt nichts mit der Predigt zu tun, aber fällt mir gerade so ein. Da ging es darum, dass Leute zum Mars fliegen wollen, ja. Und es gibt so eine holländische Firma, die trainiert schon die Leute, die zum Mars fliegen. Das Problem ist, es ist eine Einrichtungsmission. Das heißt, die Raketentechnik von heute funktioniert nur, dass du das Zeug dahin bringst. Zurück gibt es nicht mehr. Und da haben die Leute, und es gibt, glaube ich, weltweit 10.000 Leute oder so, die sich angemeldet haben, die auf die Mars-Mission mitwollen. Und da haben die ein paar Leute interviewt, die jetzt in die letzten 100 gekommen sind. Und unter anderem eine Frau, und die war verheiratet, ja, und hatte Kinder. Und die haben die interviewt und haben gesagt, na, sag mal, was sagt denn da dein Mann dazu, ja, dass du auf die Mars-Station jetzt fliegst, ja, mit, das ist ja eine Richtung, ja, und nicht wieder zurück. Und er sagte, ja, mein Mann, der unterstützt mich, ja. Ja, da habe ich in den Fernseher geguckt und habe gesagt, ich weiß, wie eure Ehe läuft, ja. So, wenn wir nicht trauern, ja, dass jemand anders weg ist, ja, dann war die Person nicht wertvoll in unserem Leben, ja, da stimmt irgendwas nicht. Trauern ist gut, aber mit Hoffnung. Und warum mit Hoffnung? Ja, Paulus sagt nicht, weil mit Hoffnung, weil der Person geht's ja gut, mach dir keine Sorgen. Die wird Jesus sehen in ihrer Ecke, ja, und du wirst Jesus sehen an deiner Ecke. Die Hoffnung, mit der wir trauern, ist, so werden nicht du da und du da, sondern wir zusammen beim Herrn sein. Das heißt, die Idee ist, dass es eine Fortführung der Beziehungen gibt, die wir jetzt schon auf der Erde haben. Und diese Beziehungen wird intensiver, wird vertrauter, wird unschuldiger, wird freier sein als jede Beziehung, die wir hier schon haben. Ich meine, jede Beziehung, die wir hier auf der Erde haben, ist immer mit Vorsicht geprägt. Du weißt nicht, kannst dem anderen vertrauen? Ja, kriegen die mit, was du eigentlich wirklich von Schlumi bist? Ja, du willst nicht, dass sie wirklich in dein Herz gucken und deine Fehler sehen? Ja, wir sind einfach auch beschränkt mit, selbst wenn du so einen richtig dicken Busenfreund hast. Ja, ich weiß nicht, ob du das hast. Ja, ich habe ein paar Leute, ja, die mag ich so richtig. Ja, das sind meine dicken Ängsten. Ja, das sind meine Buddies. Ja. Und wenn wir uns anrufen, ja, dann am Telefon, das geht so, da ist so ein, ich mag dich. Und irgendwo sind wir aber gehindert, ja, auch in dieser Welt, unsere gesunde brüderliche Leidenschaft zu teilen. Ja, irgendwo ist Schluss. Und ich glaube, der Himmel wird, ein Teil des Himmels wird sein, dass unsere Beziehung, die wir hier auf der Erde haben, eine neue qualitative Dimension erleben, wo Kameradschaft, ja, eine völlig neue Dimension einnimmt, wo Brüderlichkeit, wo einander in die Augen gucken, sich einander zu lieben, ja, eine wunderbare Qualität sein wird. Frei von Sünde, ja, frei von Versuchung. Du guckst den anderen an, denkst nur wunderbare Gedanken an den, ja, dein Herz quillt über, mit Liebe dem anderen was Gutes zu tun. Ich versuche einfach so ein paar Beispiele zu, weil euch ist es allen bestimmt so gegangen, ja. Manchmal werde ich total beschenkt, ja, gehe irgendwo hin, mache einen kleinen Vortrag oder so und dann sagen die, naja, dein Vortrag, wir hätten dir 20 Euro gegeben, ja, aber aus Gnade, hier hast du 200, ja. Und ich fahre nach Hause und denke mir, oh, die sind die gut, ja, oh, ja, so, meine Familie wird sich freuen, ja, und ich denke mir so, manchmal, ja, manchmal wirkt der Heilige Geist auch immer so und dann denke ich mir so, eigentlich könntest du 50 Euro irgendjemandem geben, ja. Und dann fällt mir irgendjemand ein, ja, und es ist mir eine Freude, ja, diesen Briefkasten in diesen Schlüssel rein und so, ja. Das ist so eine Vorfreude, ja, was wir erleben werden, wenn wir im Himmel sind. Wir werden einander sehen und in dir wird es hochwallen, ja, den anderen zu lieben, ihnen was Gutes zu tun. Und du wirst die Fähigkeiten dazu haben, ja. Das, was wir sprechen, das, was wir einander zurufen, was wir einander zusingen werden, ja, wir werden nicht einfach nur jeder für sich da so da sitzen, bling, 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 bist du gut, bling, 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 sondern wir werden einander die Güte Jesus zusingen, ja, und es wird in uns etwas hervorbringen, wo wir sagen, oh, ist das gut und genial, ja, und dann werden wir gegeneinander zurücksingen und auf Jesus gucken und ach, ganz faszinierend, ja, okay. Ich erzähle euch ein kleines Geheimnis. Ja. Ich habe ja mit meiner Frau verhandelt. Ja. Und ich habe ihr gesagt, Nadja, weißt du was, ich mag dich wirklich. Ja. Und ich mag dich auch wenn es mich nervt, den Abwasch zu machen, ja, wenn du krank bist. Aber eigentlich mag ich dich wirklich. Und eigentlich mag ich nicht ohne dich leben. Ja. Können wir nicht so einen Deal machen? Ja? So kannst du mir nicht versprechen, dass wir im Himmel sind, dass du Jesus fragst, ob wir vielleicht nicht zusammen wohnen könnten oder so. Ja. Und wenn ich ihn frage, ich könnte mir vorstellen, der sagt nicht nein. Ja. Und dann sagt Nadja immer, wenn ich du mit diesen deinen verrückten Gedanken, ja, ich möchte eigentlich lieber mal, dass du meine Gardine anbringst. Ja, ich lasse mir jetzt Zeit darüber verwenden. Naja, Jedenfalls ist mir irgendwann mal eins klar geworden, ja. Egal wie unsere Beziehung als Mann und Frau aussehen wird, ja, möchte jetzt nicht in Spekulationen gehen, ja. Eine Sache ist wahrscheinlich klar. Wir werden uns auf eine perfektere und intensivere Art lieben, sage ich mal. Ich will jetzt nicht über Sex oder irgend sowas reden, sondern es geht um eine, wie auch immer, heilige in Gottes Gegenwart, eine wunderbare Gemeinschaft miteinander haben, die noch tiefer ist als die wir jetzt haben. Ja. Wie auch immer es sein wird. Und darauf freue ich mich. Und darauf sagt Paulus, das ist, was wir machen sollen. Nicht trauern wie die Nicht-Christen, sondern wir werden allezeit beim Herrn sein. Okay, vielleicht kann ich noch ein oder zwei Sachen machen. Das Interessante ist, vielleicht Punkt C, perfekter Genuss von Christus. Den Höhepunkt von, wenn immer die Bibel davon, oder nicht wann immer, aber für dieses bei Christus zu sein, verwendet das Neue Testament und auch das Alte Testament, wenn es über die zukünftige Hoffnung der Herrlichkeit Gottes spricht, verwendet die feinste und intensivste Erfahrung, die zwei Menschen miteinander machen können auf dieser Erde. Und das ist eine Heirat. Das ist ein Bund eingehen. Wir sehen das hier, dass in dem Augenblick in Offenbarung 19, wo Christus wiederkommt, singen alle und sie sagen, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Das heißt, für dieses Event, und übrigens kann ich gleich mal zurück sagen, ja, ich habe auch immer gedacht, ja, manchmal, ich finde es toll, wie Gott meine Gedanken so gelegentlich mal revidiert. Ja. Ich habe immer gedacht, okay, Hochzeit des Lammes kann ich mir gut vorstellen. So, Jesus kommt wieder, es gibt eine Riesenparty, es gibt ein sich ansehen und genießen und wow, bist du gut und zu fühlen, wie er mich liebt und so. Und dann habe ich mir immer gedacht, naja, und dann wie so eine meine Hochzeit oder so, ja, dann so, dann war die vorbei. Ja, und dann musste ich wieder arbeiten gehen und meine Frau musste arbeiten gehen und dann musste sauber gemacht werden und die Hausordnung musste gemacht werden und dann war das und dann war das, ja. Und wie wird es denn dann sein im Himmel, ja? Und dann fiel es mir wie Schuppen von Augen. Hier steht nichts von, es gibt die Hochzeit und dann kommt sozusagen Himmelsalltag, sondern die Hochzeitsfeier ist etwas, die dauert ewig. Ja? Die Hochzeit dauert in Ewigkeit. Dieses Gefühl, was wir mit Christus haben werden, dieses Erleben, dieses einander schätzen, dieses einander dienen, anbeten, das bleibt in Ewigkeit. Die Hochzeitsfeier des Lammes dauert immer. Ja? Die hört nie auf. Das heißt, das, was hier beschrieben wird, ist nicht so ein Highlight. Jesus kommt wieder, es gibt ein Highlight und dann geht es tümpelt so vor sich hin. Das Ding bleibt für immer. Und jetzt muss man sich so ein bisschen vorstellen, was eine Hochzeit, wie es auf eine Hochzeit zugeht. Ja? Ich meine, ich hoffe, deine Hochzeit war schön. Ja? Versuch die positiven Dinge der Hochzeit zu assoziieren. Ja? Ich versuche das auch. Ich habe ja auch zu meiner Frau gesagt, pass auf, bevor wir geheiratet haben, ja, ich möchte nicht, dass sich das ewig lange hinzieht, ja, und wir um eins und um zwei da noch rumhängen, ja, mit irgendwelchen Tanten und Verwandten oder so, sondern ich hätte eigentlich Lust, ja, so durch die Blume gesprochen, naja, so nach der Hochzeitsfeier dann vielleicht etwas eher nach Hause zu gehen, ja, so bling, 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 verstehst du schon, was ich meine? Naja, ist egal. Ja. Um 4 Uhr früh fangen an, die letzten Tanten und Verwandten sich von uns zu verabschieden, ja, und uns die besten Glückwünsche und Tipps auf die Ehe zu geben und was sie mit ihrem Urgroßvater gelernt haben, wie man die Schuhe putzt und wie man sie hinstellt, ja, damit es auch, ja, eine glückliche Ehe wird, ja. Irgendwann um 4.45 Uhr, ja, denken wir, jetzt können wir endlich ins Bett gehen, ja. Die ganzen Träume von vorher, bling, 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 ja, hat er schon längst vergessen, ja, einfach nur crashen, ja. Und dann fällt uns ein, ja, wir fahren nächsten Tag auf die Hochzeitsreise. Wo ist denn unser Pass? Den haben wir irgendjemand, keiner wusste es mehr, beim Standesamt, ja, weil wir keine Taschen hatten, so unterschreiben. Der Standesamt hat sich das angeguckt, nach hinten gegeben. Das war wahrscheinlich kein schönes Gefühl meiner Hochzeit, aber ansonsten gab einiges Gutes. Also wir versuchen uns an das Gute zu konzentrieren, ja? So, du musst dir vorstellen, ja, Vorstellungskraft bedeutet, wenn Gott eine Symbolik im Neuen Testament nimmt, dann versucht er was Gutes, das, den positiven Aspekt davon rüberzubringen. Okay, versuch dir das vorzustellen. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Als allererstes Mal, es ist natürlich, es ist eine Riesenparty, es ist das Highlight schlechthin. Und du bist nicht eingeladen als Blumenstreumädchen, du bist die Braut. Ja, wir sind die Braut, wir sind im Mittelpunkt, wir sind diejenigen, die die Hochzeit am intensivsten erleben werden. Ja, das Blumenstreuen wird jemand anders übernehmen. Und es gibt es mehrere Gründe. Jeder Schreiber des Neuen Testaments wählt seine Worte ganz spezifisch aus, ja, mit ganz, ganz bewusst. Da kommt nicht einfach, was schreibe ich denn? Naja, ich habe so ein religiöses Lingo in mir, so das Lamm, das Lamm, das Lamm, das Lamm, ja. Die Idee vom Lamm ist, dass es der gnädige Gott ist, der sich für dich geopfert hat, der hier heiratet. Also die Idee ist, das Lamm heiratet dich. Das Idee ist sozusagen, es wird ein Genießen der Barmherzigkeit Gottes geben. Das Lamm wird zu dir kommen. Nicht der Richter wird heiraten, sondern das Lamm wird heiraten. Und im Zentrum unseres Genießens von Gott wird in alle Ewigkeit sein dieses Gefühl, womit habe ich das verdient? Nein, das ist zu gut für mich. Dieses Gefühl von Barmherzigkeit, dieses Gefühl von begnadigt zu sein, wird uns ein Leben lang nicht verlassen. Und in der Hochzeit, was an der Hochzeit passiert ist, zumindest bei meiner Hochzeit war es so, ich weiß nicht, ob da einfach nur plötzlich, weil die Vorbereitung so anstrengend war und endlich war es da oder vorbei, dass ich emotional total gecrashed bin oder wie auch immer. Aber meine Frau kam da rein in diesem wunderschönen weißen Kleid, ja, in strahlender Schönheit und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe einfach gedacht, das ist so gut, ja. Und sie hat mich angeguckt und ich habe gemerkt, wow, diese Person, ja. Ich habe in dem Augenblick habe ich gedacht, ich will die heiraten und niemand anderen. Ja, es war in mir etwas, ich mag dich, ich liebe dich. Und sie guckt mich an und ich merke, sie liebt mich auch. Das ist ein Fass, das ist, ja, das ist auch nicht selbstverständlich, ja. Dieses Wissen, ich liebe und ich werde geliebt, wird diese Kombi wird so perfekt sein, dass es die schönsten Genüsse in uns, ich denke wahrscheinlich auch bei Jesus, mit Vorsicht ausdrücken, hervorrufen würden. Es wird ein Teilen von Genuss sein, was phänomenal ist, weil es ist nämlich folgende Idee. Je würdiger die Persönlichkeit, die du triffst, umso sehnlichster wünschst du ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ja? So in der Schule, du willst immer mit dem abhängen, der gerade der coolste ist. Oder Jungs mit dem, wo die Mädels gerade oder wo die Jungs gerade denken, das ist die hübscheste. Und sie soll dich angucken, ja, und soll dich bemerken. Bis jemand anders aus einer Klasse höher kommt, ja, die noch hübscher ist. Ja? Plötzlich denkst du, oh, vielleicht können sie mich mal angucken, ja, und vielleicht cool finden. Wenn jetzt hier Jogi Löw die Treppe hochkommen würde, würden einige Sportbegeisterte sagen, Dirk, kannst du mal bitte das Feld räumen und dem Jogi Platz machen, ja? Und was du dir wünschst, ist so ganz heimlich, du guckst ja schon, Mensch, habe ich irgendwie was zum Schreiben mit, ein Autogramm, ja? Oder Jogi, hast du Fußball mit, ja? Und stell dir mal vor, der Jogi kommt hier rein und er sagt, wie heißt du? Nee, hinter dir, sorry, Claudia. Claudia, du bist nicht so ein Fußballfan, oder? Geht so, okay. Der Rainer. Der Jogi kommt und sagt, Rainer, dich habe ich gesucht. Der Jogi Löw, der Trainer. Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Also ich brauch ein paar andere Leute, also. Ich brauche ein paar andere Leute hier. Also, ich wollte ja den Chef von Verdi nicht verwenden, weil der hat das ganze Wochenende schon mir das Fett abgekriegt. Den kann ich ja nicht schon wieder nehmen hier. Und er muss getröstet werden, weil seine Mannschaft verloren hat. Naja, aber ihr versteht das Prinzip. Die Idee ist, ja, plötzlich die Person, die so attraktiv ist und den alle Leute anhimmeln, sie sieht dich und sie liebt dich. Weißt du, was das mit deinem Herzen macht? Und jetzt stell dir vor, die attraktivste Person des Universums. Du hast keine Vorstellungsmöglichkeiten. Die Bibel beschreibt diese Person als heilig. Heilig bedeutet phänomenal abgesondert, eine völlig andere Kategorie, unvergleichbar. Diese attraktive Person, jeder, der auch nur ein Hauch von seinem Wert und Würde gekostet oder gesehen hat, würde alles geben, um eine Minute mit dieser Person zu verbringen. Sie ist so faszinierend, dass das ganze Universum auf sie oder auf ihn ausgerichtet ist. Wie ein Magnet zieht er jeden Atom mit seiner Anziehungskraft an. Er ist begehrenswert. Und diese Person kommt rein und du wünschst dir, ja, mit dieser Person zusammen zu sein, und du wünschst dir, sie auch nur ein Stück von seiner Aufmerksamkeit erhaschen zu können. Und er schaut dich an und er wird dir sagen, ich bin für dich gekommen, um dich zu heiraten. Du wirst es nicht glauben können, was in deinem Herzen in diesem Augenblick vorgehen wird. Und dann vielleicht mache ich damit Schluss. Jonathan Edwards hat gesagt, diese Freude der Himmel, vielleicht so ein bisschen könnt ihr das ja so ein bisschen, bin übrigens gleich Schluss, und ich habe noch keine Ahnung, wie man immer Schluss macht, ja. Du musst jetzt weitermachen. diese Freude, dieses phänomenale Genießen wird etwas sein, was Jonathan Edwards sagt, das ist nicht statisch. Also das ist nicht sozusagen, Freude im Himmel ist immer gleich, so in, keine Ahnung, Megawatt ausgedrückt, 3.565.000, dann geht das immer so gleich bleiben. Jonathan Edwards sagt, und ich glaube ihm das, er sagt, die Freude im Himmel ist dynamisch. Sie nimmt zu von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, von Jahrtausend zu Jahrtausend. Sie nimmt zu nicht, weil Gott schöner wird. Sie nimmt zu nicht, weil Gott faszinierender wird. Er ist ja unendlich perfekt in aller Ewigkeit. Aber sie nimmt zu, weil unsere Kapazität, ihn zu genießen, kontinuierlich wächst. Das heißt, diese Idee ist, unser Auferstehungskörper wird ihn am ersten Tag an von Angesicht zu Angesicht sehen. Mehr Freude geht nicht. Mehr glücklich sein passt einfach nicht rein. Ja. Und es wird fasziniert sein, seinen Wert zu sehen, seinen Wert hochzuachten, ihn zu ehren. Und du wachst am nächsten Tag auf, falls es denn da Schlaf geben sollte, ja. Und du fragst dich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ich war gestern perfekt glücklich, mehr ging nicht. Und heute liebe ich ihn noch mehr. Ja, dieses Gefühl von Gnade, ihn zu lieben, ihn zu anbeten, wird dynamisch steigen. Und das in alle Ewigkeit. Setzt eure Hoffnung kontinuierlich auf die Gnade, die euch gegeben werden wird am Tage der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja und Amen.